Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin der Max und habe für diese Folge ganz spontan mir den Matthias ins Studio geholt. Hallo Matthias erstmal.
Hallo Max.
Denn wie wir beide vorhin festgestellt haben wir beide schon die neue Marvel-Serie Ironheart da reingeschaut, zumindest du. Und ich habe sie komplett gesehen und das kann ich vielleicht schon vorwegnehmen. Wir beide waren völlig überrascht. Und unsere Fassungslosigkeit wollten wir jetzt einmal festhalten, indem wir einfach beide uns mal schnell vors Mikro gesetzt haben. Genau, und in dieser kleinen Checkfolge wollen wir ein bisschen näher drauf eingehen. Vielleicht wollen wir erstmal damit einsteigen, was ist Ironheart überhaupt und warum hat es ausgerechnet diese MCU-Serie so schwer? Weil das ist jetzt eine MCU-Serie, wo wir auch bei uns mal gedacht hatten, da freut sich irgendwie kaum jemand drauf. Und eine Hauptfolge, eine große Folge hätten wir wahrscheinlich auch nicht dazu gemacht, im Gegensatz zu anderen Marvel-Serien. Hast du dafür Gründe?
Also ich meine, einerseits ist ja Ironheart eines dieser Projekte, was wirklich schon vor Ewigkeiten angekündigt wurde.
Im Dezember 2020.
Oh ja, oh, das ist ja wirklich, also Ewigkeiten kann ich gerade gar nicht genug betonen. Ich meine, klar könnte man sagen, naja, das sind nur ein paar Jahre, aber so in der Frequenz, wie das MCU ja neue Geschichten raushaut, egal ob das jetzt gerade im Kino oder in Serie ist, da kann man ja nicht mal sagen, oh, da kam die Pandemie, dann kam Streik von Drehbuchautoren, kam Streik von Schauspielerinnen und so. Ja, das war da alles, aber trotzdem ist das eine sehr lange Zeit dafür, dass wir diese Title Card wirklich schon sehr lange bei uns irgendwo auf der Seite haben.
Und die Serie wurde ja vor Streiks gedreht, die wurde 2022 schon abgedreht.
Genau, eigentlich ist das so ein Projekt, was prädestiniert dafür ist, dass du irgendwie in die Gerüchteküche schaust und dir denkst, was war da nicht in Ordnung, gab es irgendwie kreative Differenzen, ist jemand unzufrieden mit der Leistung der Hauptdarstellerin, keine Ahnung. Ich stecke ehrlich gesagt gar nicht so tief drin und habe aber bei mir selbst gemerkt, dass ich es auch nicht wirklich auf, also ich wusste, es gibt diese Serie, sie kommt irgendwo, aber ich habe nicht aktiv dem Trailer entgegen gefiebert und war dann auch irgendwie recht überrascht, so, ah ja, okay, jetzt sind schon die Screener da, warum schaue ich nicht einfach mal rein? Es war eher so ein, es war gestern super heiß hier in Berlin und ich habe einfach irgendwann für mich beschlossen, ich kann nicht länger raus in die Sonne gehen, ich muss irgendwie rein, muss mich abkühlen und dachte, dann werfe ich doch mal einen Blick da rein und für die Transparenz, ich habe jetzt 4 der insgesamt 6 Folgen gesehen, die jeweils so 40 bis 50 Minuten Lauflänge haben und war dann wirklich überrascht und dachte, hey, warum ist das ein Projekt, was Marvel so lange versteckt, so unter den Scheffel stellt, weil das ist quicklebendig, das Ding. Also ich war wirklich überrascht und ich bin in den letzten Monaten kein Freund von Marvel-Serien unbedingt gewesen. Ich glaube, ich bin auch einer der wenigen, die mit Daredevil nicht wirklich warm geworden sind, was ja, glaube ich, für viele wieder so ein Comeback war, irgendwie nachdem.
Für mich war es Agatha das Comeback.
Ja, zum Beispiel oder so. Ich meine, keine Ahnung, Marvel-Serien ist dann auf und ab gewesen, glaube ich, in den letzten Jahren, aber.
Und gerade bei der, weil die halt noch so ein Überbleibsel aus dieser Marvel-Content-Explosion war, wo diese ganzen 6-teiligen Miniserien angekündigt wurden. Und die wurde halt im selben Atemzug mit Secret Invasion angekündigt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man dachte, kann das jetzt was werden, wenn wir sehen, was aus Secret Invasion geworden ist? Und man muss sagen, also die Serie ist eine Fortführung der Marvel-Figur Riri Williams aus dem Film Black Panther, Wakanda Forever.
Genau, der zweite.
Können wir, glaube ich, vorwegnehmen, den Film müsst ihr nicht gesehen haben für diese Serie. Nö. Eigentlich überhaupt nicht.
Es gibt ganz, ganz, ganz am Anfang ungefähr so einen kurzen Shot von Shuri, wo klar ist, okay, sie hat schon mal diese Connection gemacht, aber danach sind wir eigentlich komplett raus aus Wakanda.
Ja, sie sagt einmal, ja, ich hatte ein Praktikum.
Ja, yeah. Ein sehr aufregendes Praktikum.
Und ich glaube, das ist halt auch so ein Grund, die Figur in Black Panther in dem Film war sie halt jetzt auch nicht so markant, dass man sich gedacht hat, geil, ja, will ich jetzt ihre Story weiter erforschen. Sie war halt ein MacGuffin. So.
Ja. Ich hatte auch das Gefühl, sie war echt undankbar in dieses Drehbuch reingeschrieben. Also ich meine, der Black Panther 2, glaube ich, der hat ja eh verschiedene Entwicklungsstufen durchgemacht, allein durch den Tod des Hauptdarstellers Chadwick Boseman wurde das Projekt ja im Endeffekt einmal komplett umgeworfen und dann musste viel angepasst werden, viel überarbeitet werden. Und Riri Williams war immer so eine Figur, die mir sehr leid getan hat, weil sie wirkt wirklich mit obendrauf auf all das, was dieser Film jetzt schon umgekrempelt wurde, kommt noch ein Charakter, der vielleicht für irgendein Side-Ding, ein Spin-off halt oder jetzt eben diese eigene Serie positioniert, wird also eigentlich so das Anbiederndste, was ein großes Franchise gerade machen kann, die einfach noch einen Charakter mit reinstopfen und zu teasen. Haha, hier geht's weiter und ich glaube, deswegen steht die Serie vielleicht auch unter so einem Stern von her, danach hat keiner gefragt, anstatt dass sie einfach kommt und Neugier weckt, weil eigentlich steckt für mich in dieser Serie wahnsinnig viel Neugier und ich finde das so schade, dass das gerade, oder ich vernehme es zumindest nicht im Fandom.
Also muss man sagen, wenn man sich mal die Echokammer des Internets anhört, dann wurde sie schon jetzt im Vorfeld, jetzt wenn der Podcast raus ist, sind die ersten drei Folgen schon da, wurde sie sehr, sehr unfair behandelt, die Serie. Allein weil es eine schwarze, weibliche Hauptfigur ist. Da war halt so viel Narrativ schon irgendwie, was drumherum gesponnen wurde, was mich auch teilweise sehr an The Acolyte erinnert hat. Und da hatte ich halt schon große Bedenken, dass die Serie jetzt halt auch wieder so einen Shitstorm abbekommt wie The Acolyte. Was ja auch viel besser ist als das, was das Internet draus macht.
Ich finde das irgendwie schade, dass wir nie davon loskommen und letzten Endes auch, wenn wir jetzt hier so eine Podcast-Besprechung machen, mehr oder weniger, dass das wie so ein Schwert über uns hängt und wir haben Angst, dass es jeden Augenblick auf uns runtertrifft und eigentlich das war wirklich, also ich bin gerade so froh, dass wir diese Podcast-Folge machen, weil ich war gestern so überrascht irgendwie von dem ganzen Ding und habe das so frei von eben dieser Echokammer schauen können, das war fast schon befreiend irgendwie. Ich habe jetzt fast ein bisschen Angst, dass ich es zu gut fand deswegen, aber ich meine, ich bin 4 Folgen reingekommen und das kann ich nicht unbedingt von der letzten Daredevil-Serie behaupten, aber das ist ein anderes Thema.
Genau, vielleicht nochmal die Fakten. Die Serie hat 6 Folgen, die jetzt in 2 Binge-Päckchen veröffentlicht werden. Einmal 3 Folgen am 25. Juni und einmal 3 Folgen am 2. Juli. Ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit Andor, wo man sagte, die haben diese Binge-Päckchen gemacht, weil das die Arcs waren in Andor. Hier ist es, man weiß es nicht genau, warum es jetzt innerhalb von 2 Wochen so ein bisschen abgefrühstückt wird.
Ist nicht dass das Phänomen, was sie auch bei Echo hatten, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie sie die veröffentlicht haben, aber war da nicht
einem Stück.
Da, genau.
Alle 5, ja.
Und ich meine, die sind sich ja tatsächlich sehr ähnlich irgendwie. Sie nehmen beide so eine junge weibliche Hauptfigur raus aus dem großen Marvel-Geschehen und beleuchten die Hintergrundgeschichte. Also ich musste ein paar Mal so an Echo denken, was ich jetzt persönlich auch nicht so sehr mochte. Aber irgendwie gibt dir Marvel durch die Veröffentlichung manchmal das Gefühl, es ist nur ein zweitrangiges Projekt gerade.
Wenn man sich die Serie selbst anschaut, vielleicht komme ich da nochmal drauf zu sprechen später, aber ich finde, sie ist definitiv aufgebaut für eine wöchentliche Folge.
Ja.
Also sie ist so aufgebaut, dass du wöchentlich rätselst und nach Hinweisen suchst und so geht das ein bisschen flöten, wenn du die Antworten direkt schon eine halbe Stunde später bekommst.
Und dadurch, dass du ja wirklich bei 40 bis 50 Minuten bist, hast du nicht dieses Problem bei manchen anderen Marvel-Serien, wo du schon, keine Ahnung, nach 20 bis 30 Minuten eher am Schluss angekommen bist. Da fühlt sich das vielleicht dann wirklich dünn an, aber ich hatte das Gefühl, soweit wie ich jetzt reingeschaut habe, hat jede Folge einen schönen ausgearbeiteten Arc und auch wirklich jede Folge so ein Highlight-Action-Set-Piece. Also das war auch irgendwie eine Überraschung, weil ich muss oft an Hawkeye denken. Das ist eine der Serien, wo man immer sehr merkt, dass sie eigentlich eher so in so einer Kinofilmform sehr gut passen könnte, wo man dann wirklich mit jeder Folge zu einem anderen Arc kommt und so fühlt sich das dann in der Struktur auch bei der Action an, wo ganz klar ist, jetzt mussten wir ein bisschen warten, bis der Superheld oder die Superheldin aktiv werden konnte. Aber hier ist immer was geboten.
Hier wird was geboten. Ja, sie kommt, glaube ich, jetzt zu so ein bisschen ungünstigen Zeitpunkt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum sie jetzt innerhalb von 2 Wochen veröffentlicht wird, weil sie liegt halt jetzt so direkt vor Fantastic Four, zwischen Thunderbolts und Fantastic Four. Über das größere MCU-Narrativ sind jetzt halt alle Augen eigentlich gerade, alle Aufmerksamkeit liegt auf The Fantastic Four. Wie hängt das, wie bereitet das den Avengers Doomsday für nächstes Jahr vor? Und dann kommt jetzt halt dieses kleine Projekt mit Ironheart, sowas, was völlig davon losgelöst ist und keinen erkennbaren Mehrwert jetzt für diese Multiverse-Story hat. Aber es heißt ja nicht, dass es schlecht ist.
Nee, überhaupt nicht. Also vielleicht kann man das auch ein bisschen nutzen, um sich frei von dem größeren Marvel-Ding zu machen und die Serie einfach als kleine, sehr sympathische, flott erzählte Coming-of-Age-Geschichte anschauen, die halt zufällig irgendwie in diesem MCU verortet ist. Da hatte zum Beispiel Echo für mich auch deutlich mehr Anleihen irgendwie an andere Marvel-Serien, wo ich das Gefühl hatte, die muss ich gesehen haben, allein dadurch, dass diese mächtige Kingpin-Figur war. Während abgesehen von Riri Williams sind ja fast alle Figuren, die wir kennenlernen, neu. Ich meine, ich musste gestern mit Erschrecken feststellen, dass, Achtung, dürfen wir das spoilern, eine gewisse Person aus Civil War hier auftaucht.
In der ersten Folge,
ja. In der ersten Folge.
Genau. Ich dachte schon, was will er jetzt spoilern?
Ach so, nein,
oh nein, was will er spoilern?
Es ist hier Community-Star Jim Rash.
Das war schon bekannt,
taucht hier am Anfang im MIT wieder auf und ist ziemlich angepisst davon, dass Riri Williams einen eigenen Kopf besitzt und ihre eigene Vision gerne verwirklichen würde und sich nicht einfach nur in irgendwelche Schubladen stecken lassen will, die da halt in der Ausbildungseinrichtung existieren. Aber ziemlich schnell verlassen wir diesen Ort. Die Serie explodiert ja am Anfang förmlich. Also sie explodiert durch ihre Farben, ihre Bilder, ihre Musik, irgendwie auch die Energie, die Schauspielerin hier Dominic Thorne mitbringt, unsere Hauptdarstellerin. Und dann eben auch dadurch, dass so ein richtiger Ausbruch stattfindet. Sie klaut sich einfach am MIT die Einzelteile für ihre persönliche Ironheart-Ausrüstung.
Genau, vielleicht nochmal so für einen Kontext. Riri Williams ist
ja
eine junge Tüftlerin.
Ja, ein Genie, könnte man sagen.
Die am MIT studiert, beziehungsweise nach 10 Minuten nicht mehr am MIT studiert, weil sie einerseits in Wakanda war und im Unterricht nicht teilgenommen hat, ein paar Fehlstunden angesammelt hat und weil sie für Mitstudenten und für Studenten anderer Unis Projekte selber bastelt und verkauft.
Ja, ja.
Genau.
Eine gute Strategie, aber...
Und sie möchte sich halt einen Namen in der Welt machen und das möchte sie halt durch die Entwicklung von Hightech-Kampfanzügen erreichen, die so Tony Starks Vermächtnis fortführen und sie will halt so diese Sicherheitsbranche revolutionieren. Warum? Das ist noch ein anderes Thema.
Ja, erstmal, weil sie es kann.
Weil sie es kann, genau.
Das ist ein Satz, der tatsächlich sehr oft fällt.
Weil sie es kann, genau. Aber sie ist halt nur eine Studentin und ihr Vorhaben erfordert jede Menge Schotter, den sie nicht hat. Und jetzt ist sie dann auch keine Studentin mehr. Und steht alleine zu Hause in Chicago da mit ihrer zerstörten Rüstung, weil sie eine Bruchlandung hingelegt hat und braucht irgendwie Geld, um ihr Projekt, ein etwas Ikonisches, wie sie sagt, erschaffen zu können. Und dabei trifft sie auf einen Kriminellen namens Parker Robbins, gespielt von
Anthony Ramos, den ihr alle kennt aus dem fantastischen Musical
In the Heights.
In the Heights. Wuhu.
Genau, oder aus Hamilton.
Ja, stimmt.
Als und Sohn natürlich von Hamilton.
Auch aus Transformers Rise of the, naja, Beasts.
Habe ich nicht gesehen. Existiert nicht. Genau, und der hat so eine Robin Hood-mäßige Bande, die er um sich schart und die rauben reiche Firmen und Milliardäre, Millionäre aus.
Ja.
So ein bisschen Robin Hood-mäßig, genau.
Also sieht erstmal gut auf den ersten Blick aus, auf den zweiten Blick merkt man dann aber,
Und die brauchen halt ein neues Technikgenie und da kommt halt gerade so ein Mädchen mit einem Iron-Anzug vorbeigeflogen, denken die sich, ja,
das nehmen wir auf.
Die nehmen wir. Genau, und dadurch kommt halt so eine gewisse Heist-Komponente noch ins Spiel in die Serie, wobei halt Riri sehr schnell in die Kriminalität abrutscht und um sich ihre Träume zu erfüllen. Und das ist halt so ein interessanter Aspekt der Serie, dass es keine Figur so richtig. Es gibt nur Grauzonen, also es gibt keine richtig guten und keine richtig bösen Figuren. Alle haben irgendwie so verschiedene Facetten, was sehr interessant ist. Genau, allerdings muss Riri sehr schnell feststellen, dass mit Parker Robbins irgendwas nicht stimmt. Beziehungsweise mit diesem mysteriösen roten Umhang, den er trägt, der ihm magische Kräfte verleiht. Denn er kann unter anderem sich unsichtbar machen und in bester Wanted-Manier Flugobjekte, also Kugeln
um die
manipulieren
Ecke
und die Ecke schießen kann er.
Dass wir im Jahr 2025 nochmal so über Wanted in einem Podcast sprechen, freut mich wirklich sehr.
Und die größte Überraschung für mich in der Serie war einfach, dass sie so einen spritzigen Jugendserien-Vibe hat.
Mhm.
Und es ist halt eine Jugendserie mit Blockbuster-Budget. Vielleicht hat sie auch deswegen ein bisschen länger geköchelt bei Marvel. Also die Effekte sind schon ziemlich gut, wenn sie da mit ihrem Anzug rumfliegt. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und die Serie hat halt schon so einen coolen, hippen Vibe mit diesem Chicago-Setting.
Mhm.
Die Musik fand ich sehr, sehr cool.
Ja.
Also da gibt es sehr, sehr viele Needle Drops in der Serie, wie es sich für eine Jugendserie auch oder eine Young Adult Serie gehört. Also da ist alles dabei von Alanis Morissette bis Skrillex ist alles dabei irgendwie. Und hat mich tatsächlich sehr an Miss Marvel auch so vom Ton her erinnert. Auch wenn Kamala Khan als Charakter Riri House hoch überlegen ist und weitaus sympathischer ist, wie ich finde. Ich bin einfach Kamala Stan, deswegen.
Okay, ich überlege gerade. Also ich glaube, instinktiv bin ich gerade mehr Team Ironheart.
Mhm.
Aber ich mochte Miss Marvel auch, aber ich würde die tonal auf alle Fälle vergleichen. Also die haben beide ein sehr großes Gespür irgendwie dafür.
Poppige Inszenierung auch.
Ja, und diesen Enthusiasmus, der im Innern der Figuren schlummert, drüber zu bringen. Ich glaube, bei Kamala hat das fast alles noch eine etwas unschuldigere Ebene, weil sie einfach jünger ist. Sie ist quasi die, ja, keine Ahnung, wie alt ist sie genau.
Ist nur eine Highschool, ne?
Highschool, genau. Und Riri Williams, wie gesagt, studiert ja am Anfang eigentlich schon am
MIT. Obwohl, die ist auch erst 18 oder so, ne?
Ja. Und hat dann, aber hat dann trotzdem so ein bisschen diesen etwas erwachseneren Einschlag, weil ihre Themen auch gleich sind so mit, ja, Tony Stark ist irgendwie dieses große Idol da vorne und ich habe zumindest technisch das gleiche auf dem Kasten wie er. Mir fehlt aber auch das Geld und das bringt dann schnell so was Geerdetes mit rein, so eine soziale Komponente und dann, wo Tony Stark sich halt vor allem moralisch nur Dinge überlegen muss, ob er mit seiner Waffenfirma weiter Waffen produziert, die ins Ausland geliefert werden und damit sonst welche Kriegsverbrechen und so angestellt werden. Das kann sich ja quasi, Tony Stark kann sich das literally leisten, darüber nachzudenken, wie seine Zukunft aussieht, wie sein Vermächtnis aussieht. Während Riri Williams hat zwar all dieses Talent und will das auch nach draußen bringen, so, es pulsiert ja richtig in ihr, aber sie ist halt gezwungen zu handeln, weil sie sonst merkt, sonst muss sie sich zurückziehen, sonst wird sie wieder klein und es geht ja auch in dieser Serie sehr viel irgendwie darum, sich sichtbar zu machen und vor allem auch das um sich rum sichtbar zu machen. Sie kriegt ja dann auch eine sehr, sehr emotionale Hintergrundgeschichte, Familiengeschichte mit Vaterfiguren, mit besten Freundinnenfiguren, die eine Rolle spielen mit Garagen, also mit Orten. Also weil du vorhin Chicago so erwähnt hast, ich hatte nicht das Gefühl, die Serie hat sich halt umgeguckt und gedacht, naja gut, New York haben wir schon oft genug im MCU durchgespielt, was ist die nächste Stadt mit Hochhäusern, zu der wir gehen können, tada, Chicago, sondern die hat auch einen Vibe, diese Stadt. Und deswegen sage ich dann, und du kannst so verschiedene Orte rauspicken, wie dann eben auch diese eine Garage. Wenn ihr die Serie sehen werdet, ihr werdet mitkriegen, das sind einige Erinnerungen mit verbunden für die Hauptfigur, die noch sehr schmerzhaft werden, aber vielleicht auch irgendwann in was Schönes umgedreht.
Viele Chicago-Vibes. Ja. Allein schon, dass Chicagoer Drag-Legende Shea Coulee eine Nebenrolle hat als Hacker-Person.
Ich wusste nicht, dass das eine Chicago-Legende ist, aber es ergibt jetzt natürlich sehr viel Sinn.
Drag Race-Legende auf jeden Fall, die aus Chicago stammt.
Damn, okay.
Ja, ich hatte tatsächlich teilweise so ein bisschen den Gedanken, ist das so die Young Adult-Version eines Iron Man-Films? Weil es doch schon ein paar Parallelen gibt, halt auch in den Figuren und in den Themen, also visuell auf jeden Fall gibt es einige Iron Man Parallelen und halt auch so erzählerisch, was gewisse Figuren angeht, die ich jetzt nicht spoilern werde, aber zum Beispiel Tony hat ja immer seine KI Jarvis gehabt und Riri hat stattdessen jetzt halt auch Natalie,
ja,
als ihre KI, die durch einen Glitch entstanden ist und dadurch hast du halt allein durch diese KI schon diesen extrem emotionalen Unterbau. Jetzt, wenn wir drüber sprechen, sind ja die ersten drei Folgen schon da, deswegen können wir kleinen Spoiler schon halt irgendwie mit einbringen, dass ihre beste Freundin 5 Jahre zuvor ermordet wurde oder erschossen wurde bei so einem Drive-By-Shooting gemeinsam mit Riris Stiefvater. Und weil sie halt diese Trauer ständig unterdrückt und sich gar nicht mit dieser Trauer wirklich, dieser Trauerverarbeitung befassen will, bricht das halt an anderer Stelle irgendwie aus ihr heraus, in ihrem Unterbewusstsein, indem sie halt ihr Hirn scannt, um eine KI zu erschaffen. Und die entsteht dann durch alle Erinnerungen an ihre beste Freundin. Und das bringt halt auch sehr, sehr interessante Wendungen mit in die Serie. Und auch eine sehr coole Dynamik zwischen den beiden.
Ich finde, das ist, also ich meine, die Serie hat ihren Fokus jetzt nicht unbedingt auf der Darstellung der KI, aber ich habe gestern bei diesen ersten 4 Episoden ein paar Mal nachgedacht und dachte, vom Konzept her ist das schon eine der interessantesten KIs vielleicht seit Anna de Armas in Blade Runner 2049, weil du sie so als Begleiterin und Freundin irgendwie so als fast schon echten Menschen da hast. Also so Jarvis und Tony haben auch eine gewisse Dynamik einfach, es macht Spaß, denen zuzuhören. Aber hier geht das emotional nochmal tiefer.
Spätestens Vision, dann hat dann mehr diese Existenzkrise.
Ja, aber also hier, ich war manchmal drin und dachte, wie kann die Serie das gerade nicht noch einen Tick mehr adressieren, wie insane das ist, dass deine beste tote Freundin gerade neben dir steht. Und vor allem diese KI, habe ich auch das Gefühl, immer noch mehr so ein eigenes Bewusstsein entwickelt, wo ich mich gefragt habe, oh Gott, wo führt das denn hin? Also so im Sinne von, sie kann sich richtig mit dieser KI streiten. Und das finde ich stark, weil weiß nicht, so emotional komplex gedacht sind KIs dann doch eher selten. Aber ich würde definitiv zustimmen, dass das so ein interessantes Echo auf Iron Man ist. Und das finde ich sogar auf einer filmischen Ebene, weil Achtung, das ist jetzt mein super Marvel-Nerd-Brain. Aber Iron Man ist ja noch einer der wenigen Marvel-Filme damals von Jon Favreau gedreht, die wirklich auf 35mm Film gedreht wurden, bis dann irgendwann der digitale Cut kam. Ich glaube, das war vielleicht so mit Anfang der Disney-Ära. Also ich glaube, Iron Man 2 damals auch definitiv noch auf Film gedreht. Der Kenneth Branagh Thor-Film dürfte auch sein, Captain America vermutlich, aber die Avengers, da bin ich mir schon nicht mehr sicher. Der sieht kind of digital aus. Egal. Und dadurch hat dieser erste Iron Man-Film immer noch diese vollen, satten Farben irgendwie. Du spürst irgendwie die Hitze, die da auf den Straßen steht. Und das ist irgendwie in den letzten MCU-Filmen komplett verloren gegangen. Und jetzt jetzt Ironheart zu gucken, hat sich wieder mehr so angefühlt wie, einerseits ist da dieses Filmische zurück, aber auch dieses Experimentierfreundige, was du jetzt in den Spider-Verse-Filmen eher finden würdest, oder eben auch in Miss Marvel in der ersten Folge, erinnere mich an sehr viele tolle kleine Momente, eine Drehung mit der Kamera oder ein Umblättern von einer Comicseite, die du fast im Schnitt gespürt hast. All diese Dinge, ich meine, das ist nicht virtuos inszeniert, um Gottes Willen, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist so erfrischend und vor allem weiß die Serie, was ihr Tonfall ist, was absolut geil ist. Also nicht einfach nur wir haben diese Idee von einer großen Figur und ihrer tragischen Geschichte und versuchen das halt jetzt einfach irgendwie abzufilmen, sondern hey, in uns schlägt irgendwie die gleiche Energie, die eigentlich auch in unserer Hauptfigur raussprudelt. Und was ich dann noch beeindruckend fand, war, dass diese Hauptfigur ja auch wirklich mit einigem Struggle irgendwie aufgeladen ist. Diese ganzen Panikattacken, die sie hat. Und dann das immer im Kontrast zu der Rüstung, die sie einerseits befreit, aus dem MIT rauskatapultiert, aber gleichzeitig auch so eng sein kann, dass sie da drinnen halt eben fast kollabiert und sagt, Natalie, bitte, du musst jetzt irgendwas tun, ich muss hier jetzt raus. Und
Und sie zieht sich aber auch in diese Rüstung zurück. Es gibt Momente, wo sie komplett Angst hat später und dann in dieser Rüstung schläft, weil sie Angst hat.
Ja.
Und verletzbar ist.
Also so, im Endeffekt haben wir hier nicht einfach nur einen Superheldenfilm mit einem netten Gimmick, sondern wir haben eine Coming-of-Age-Story, die so gut weitergedacht ist, dass du gar nicht merkst, wenn sie in die Superhelden-Elemente übergleitet, weil die sich sehr schön anpassen. Also sie hatte am Anfang sogar Angst, dass, oh Gott, was ist, wenn ich den Riri ist zurück in Chicago-Teil mehr mag als den Riri schließt sich mit irgendeinem komischen Kapuzenmenschen zusammen und muss jetzt irgendwelche Heist-Missionen durchführen. Aber es geht doch alles recht flüssig ineinander über.
Ja, ich finde, also sie macht es einem nicht ganz leicht, die Figur und die Serie mit Riri Williams. Also sie ist schon sehr kompliziert als Charakter. Also sie ist halt schon so ein richtiger Teenager, halt rebellisch, sie manipuliert andere, sie lügt andere an. Und das ist halt dieser Coming-of-Age-Teil, dass sie halt wirklich langsam erstmal aus ihrer Schale, aus ihrer Rüstung herauskommen muss und lernen muss, irgendwie anderen vertrauen zu können. Aber sie ist schon sehr egoistisch teilweise, wie sie handelt. Da ist vielleicht auch bisschen die Parallelen zu Tony Stark drin.
Ja, aber warum nicht? Also ich habe an sich nichts dagegen, wenn
aber das Figuren ist ja auch so eine Trope von Young Adult Geschichten, ne? Dass halt
das
Jugendliche,
erkennst,
die
ja
egoistisch handeln und dadurch halt sich selber in so oder für die Menschen in ihrem Umfeld alles nur noch schlimmer machen und sich so richtig in irgendwas hineingraben. Würde sie nicht zu so neugierig sein, um zu wissen, was mit diesem Umhang auf sich hat, würde der größte Teil der Serie überhaupt nicht passieren.
Ja, gut für ihre Neugier.
Schlecht für andere Personen. genau, wollen wir noch kurz über Alden Ehrenreich sprechen.
Stimmt, Solo Star Wars Story Star Alden Ehrenreich, der leider auch komplett unter die Räder geraten ist. Und definitiv einen zweiten Han Solo-Film verdient. hat hier seine erste große Hollywood-Rolle seit längerer Zeit, oder? Was hat er denn so gemacht?
Zumindest diese Sci-Fi-Serie.
Stimmt, Brave New World. Diese eine Sci-Fi-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist eine der großen Dystopien, Utopien. Ja, aber der hat hier einen doch recht prominenten Nebenpart, der echt von Folge zu Folge spannender wird.
Mhm.
Und ich bin jetzt mit Folge 4 auch an so einem Punkt, wo ich jetzt nicht mehr sagen kann.
Also man kann sagen, er spielt Joe McGillicuddy, ein schrulliger, schluffi und stinkreicher Technologieethiker, den Riri erpresst, damit er Bauteile für ihre Rüstung ihr aushändigt, weil er halt auf dem Schwarzmarkt viele Biotech und Technologie irgendwie kauft und sammelt, aber nichts damit anfängt. Weil er auch so ein bisschen Angst vor sich selbst, glaube ich, hat, was er damit anfangen würde.
Will auf keinen Fall die Gegenstände anfassen. Und dann gibt es so eine kurze Szene, wo Riri mit ihm am Tisch sitzt und sagt, oh, es ist so cool, es ist so metallisch.
Es ist so metall und kühl. Ja, fass es an, fass es an. Also man kann ihn eigentlich schon so als Anti-Tony Stark bezeichnen, weil er glaubt nicht, dass es die Zukunft der Menschheit ist, sich mit Maschinen auszurüsten, wie es ein Stark zum Beispiel gemacht hätte, sondern für ihn liegt die Zukunft der Menschheit darin, sich selbst aufzurüsten, den menschlichen Körper abzugraden. Und er selbst experimentiert halt mit Bionic-Technologie. Sieht man eine sehr schöne Szene, wo er in der Küche sitzt und sich den Arm gerade aufgeschlitzt hat und Riri um Hilfe fragt, kannst du mir mal kurz helfen?
So. Das sieht auch ziemlich übel aus. Und natürlich auch interessant, weil Riri ja eigentlich ihre Technologiebegeisterung nie hinterfragt, sondern es sprudelt ja schon aus ihr raus. Sie benutzt das, bevor sie überhaupt es aussprechen kann oder formulieren kann, was sie da gemacht hat. Und was ich da auch noch wichtig finde, ist, dass der Anzug, den sie hat, auch wieder so ein Anzug ist, den du als was zum Anziehen wahrnimmst und nicht nur irgendwie wie bei Tony Stark in den späteren Iron Man Filmen irgendein kleiner Chip, der in seinem Rücken sitzt und dann drückt er auf was auch immer er drückt oder er sagt Activate und dann formt sich das Ding mit seinen Nanopartikeln einmal um ihn rum, ist vermutlich wissenschaftlich nochmal ein Stück bemerkenswerter, aber rein auf so einer erzählerischen Ebene im Medium Film, wo es um Bilder geht, in denen was passiert.
Da muss halt ab und zu auch mal eine Schubkarre, muss der Anzug im genau, Schubkarren also mitgenommen werden.
Du kannst deutlich mehr mit diesem Anzug machen, der dann auch manchmal richtig schwerfällig, richtig Gewicht, richtig Ballast ist, natürlich dich auch manchmal hoch in den Himmel schießen kann, aber ja, das fand ich eben auch im Hinblick auf die Earnright-Figur interessant, ja, diese Berührungsangst auf einmal wieder vor dem, was den ersten MCU-Helden gebaut hat. Also wir sind ja ins MCU nicht gleich mit den Götterfiguren oder so eingestiegen, wo du von Anfang an eine Stärke, irgendwie dieses Überlebensgroße im Körper drinne hast, sondern dieses aus der Not herausgeborene, was jetzt auch Riri in vielen Situationen wieder hat, das er mit Tony Stark auch schon verankert, wieder dieses, und er hat es ja fast noch auf einer elementaren Ebene, wenn er einfach nur auf dieses Metall erstmal haut und hämmert, wenn er da in der Höhle gefangen ist am ersten Iron Man. Ich meine, so weit wird sie nicht zurückkatapultiert, aber trotzdem kommt wieder eine gewisse, was Haptisches. Mit rein, was ich sehr
Es gibt auch viele Szenen, wo sie wirklich in einem Practical Suit steckt. Also es gibt natürlich sehr viel CGI mit dem Suit.
Oh ja.
Aber es gibt auch einige Szenen, wo sie tatsächlich in der Rüstung rumläuft. Vor allem halt auch im späteren Verlauf, wenn sie sich ein bisschen ändert, die Rüstung. Es gibt nicht nur eine Rüstung in der Serie.
Ja, Tony hat ja auch schon Mark 1, 2, 3,
genau.
4, keine Ahnung.
Ganz kurz noch, natürlich ist ja so ein großes Thema in dieser Serie auch Technologie versus Magie. Wie hat das für dich funktioniert? Weil ja eigentlich so Technologie und Iron Man, das ist eher so was Geerdetes und dann plötzlich kommt da nochmal so eine ganz andere Ebene mit rein. Hat das für dich funktioniert bisher oder noch nicht?
Ich glaube, das ist bisher einer so der größten Widerstände, über die ich gestolpert bin. Mhm. Also ich weiß auch noch nicht, wo diese ganze Magie-Sache jetzt hinausläuft, weil sie doch erst in Folge 3 oder so eingeführt wird. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber ist jetzt quasi erst frisch in der Serie drinne. Ich meine, schwingt natürlich so vorher, aber es gibt dann so einen Punkt, wo es nochmal prominenter gibt. Und ich habe lange Zeit bei Doctor Strange zum Beispiel nie drüber nachgedacht, dass das ja jetzt eigentlich Zaubersprüche sind und so, die im MCU funktionieren. Das ist mir auch alles erst so richtig bewusst durch jetzt Agatha All Along geworden. Und ich finde es immer noch wie so einen halben Fremdkörper.
Mich hat das ein bisschen mehr reingezogen in die Serie, weil ich ein größerer Fan bin von diesem okkulten, magischen Teil des MCU. Ja. Aber das ist natürlich interessant, weil das halt so komplette Gegensätze sind. Aber zur Thematik der Serie, finde ich, passt es halt. Du hast halt auf der einen Seite dieses haptische Technologie, Wissenschaft, so was Handfestes, die harte Arbeit, um ihre Ziele zu erreichen, müsste sie wirklich lange hart arbeiten, um so eine Rüstung zu schaffen. Und daneben gibt es aber halt die schnellere und einfachere Lösung, die Magie, indem man einfach sich so einen Umhang umsetzt und hat plötzlich Superkräfte. Für sie ist ja auch dieser Pfad der Kriminalität auch so der einfache, schnellere Weg, um an Geld zu kommen. Das sind dann halt so Sachen, die dann mitschwingen, weil so das große Überthema der Serie sind, das sind die ersten Worte, mit der die Serie beginnt, so was ist das, was du dir am meisten wünschst? Und dieses Thema wird halt konsequent auch bis zum bitteren Ende durchgezogen.
Ja, und passt ja auch wieder schön zu dem Coming-of-Age-Gedanken, dass du hier eine junge Figur hast, die sich ausprobiert in der Welt, die versucht, jemand zu werden, der nicht einfach nur von A nach B nach C gefolgt ist, sondern sich irgendwie den eigenen Weg formuliert hat. Und da, also kann ich mir vorstellen, dass das am Ende dieser 6 Episoden noch eigentlich einen schönen Bogen irgendwie gibt. Deswegen will ich, also ja, ich nehme die Magie ein bisschen als Fremdkörper wahr, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, die haut mich aus der Serie raus oder so, sondern da muss ich einfach sagen, ich habe es noch nicht zu Ende gesehen. Ich weiß nicht, was der komplette Bogen davon ist. Deswegen stehe ich dem
die Magie ist halt mehr so der Teil dieser Mystery-Box-Faktor der Serie, dass du miträtselst, so, was steckt dahinter, wer steckt dahinter, wo führt das alles hin irgendwie?
Ich habe ein bisschen Angst, ich meine, du bist jetzt jemand, der die Serie schon komplett gesehen hat, aber ich habe wieder Angst, dass das so eine Marvel-Serie wird, wo in den letzten 5 Minuten irgendeine große, wichtige Figur auftritt und dann bist du so, ja, toll.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommen wir jetzt noch zum Abschluss noch zu den Kritikpunkten.
Okay, na dann hau raus.
Also, einerseits ist für mich, man merkt an dieser Serie, dass sie aus dieser 6-Folgen-Filmdramaturgie-Marvel-Ära noch stammt, so vom Pacing. Und die bringt halt leider auch so ein bisschen diese typischen Probleme dieser 6-Folgen-Marvel-Miniserien mit sich. Vor allem halt beim Pacing, dass das schon sehr abrupt teilweise ist. Es gibt manche Charakterentwicklungen, die dann zwischendrin plötzlich sehr, sehr abrupt vollzogen werden, von einer Folge zur nächsten. In einer Folge ist man noch Best Buddies und in der nächsten Folge steht man sich plötzlich als Erzfeinde gegenüber und geht sich an den Kragen. Deswegen schwächelt das Finale auch leider. Das ist halt auch so ein Phänomen von diesen 6 Folgen Marvel-Serien, dass das Finale leider immer so ein bisschen geschwächelt hat. Das ist auch ein bisschen sehr, sehr schnell alles abgehandelt. Es wird am Ende viel offen gelassen, überraschend viel offen gelassen und aufgebaut für eine Fortsetzung, die es vielleicht niemals gibt. Okay. Also die Serie endet auch mit einem Cliffhanger. Ja, es hatte ich auf jeden Fall am Anfang einmal gesagt, sie ist halt auch so aufgebaut wie eine Serie, die wöchentlich veröffentlicht wird. Das ist für mich zumindest ein Kritikpunkt, wenn man es jetzt als Binge guckt. Dadurch merkt man halt mehr so die einzelnen Nähte der Serie. Mhm. Das ist eigentlich, okay, in der Folge ist das Geheimnis angedeutet, damit du jetzt eine Woche lang spekulierst, wer steckt dahinter, was steckt dahinter, und in der nächsten Folge wird das dann aufgelöst und dann wird was Neues aufgebaut und immer so weiter. Das funktioniert halt nicht ganz, wenn es komplett am Stück veröffentlicht wird. Ich habe trotzdem gerne mitgerätselt und gefiebert und mich über jeden Twist gefreut, wenn es magisch wird teilweise, unerwartet.
Ja, und also selbst abgesehen von diesen offensichtlichen Dingen, wo du miträtseln willst, musst, was auch immer, sind ja auch die Heist-Missionen oder so, die haben ja auch eine eigene spannungsgeladene Dynamik. Also jetzt, glaube ich, die 2. Folge ist das mit diesem Fahrsystem, nenne ich es jetzt mal.
Das ist halt auch was von diesen Marvel-Serien, dass immer so am Anfang wird halt sowas aufgebaut, wo man sich denkt, oh, das könnte ich jetzt 10 Folgen lang gucken, einfach jede Folge ein Heist. Aber das sind auch nur die ersten 3 Folgen und dann ist es halt auch wieder weg.
Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel an Miss Marvel zurückdenke, da sind die ersten 3 Folgen ja auch deutlich besser als die 3, die danach kamen. Und genau das Gefühl,
dann
wie du gerade...
Dann kommen die Clandestine irgendwann.
Ja, genau. Und es hat halt auch so ein Finale, was dann einfach nur noch Finale ist, um Finale zu sein. Oder, weiß nicht, um Gottes Willen, Moon Knight. aber ich glaube, die Serie hat auch ein paar andere Probleme. Secret Invasion, tja, liebe Leute, darüber reden wir nicht.
Zumindest gibt es diesmal kein graues CGI-Gewitter.
Ja.
Es gibt einen Finalkampf in einer Pizzeria, was will man mehr? Ne?
Das ist doch toll. Und also die Serie hat einfach Farben. Ich komme mir vielleicht wie so ein Broken Record langsam vor, das zu betonen. Aber ich habe auch Angst, dass wenn ich heute den Rest oder so noch gucke oder irgendwann die Tage, dass ich vielleicht, dass ich feststelle, oh nee, es sieht doch wieder aus wie jede andere Marvel-Serie, aber das hat mich gestern wirklich kalt erwischt, dass ich auf einmal da drinne war. Was ich als Kritikpunkt vielleicht anbringen würde, ist, dass soweit, wie ich es geschaut habe, sowohl Anthony Ramos als auch Alden Ehrenreich, die ich wirklich beide sehr gern mag eigentlich, dass ich die noch ein bisschen unterbenutzt finde. Nee, das ist falsch formuliert, aber...
Unterfordert?
Unterfordert, genau, das ist das Wort, was ich suche. Gerade, ich habe auch nochmal nachgeschaut, Alden Ehrenreich, wie konnte ich das vergessen? Er hat ja erst in Oppenheimer diese Wahnsinnsszene gehabt, wo er niemand...
In Oppenheimer war doch jeder.
Genau, aber wo er halt auch wirklich niemand geringer als Robert Downey Jr., also Iron Man, persönlich die Meinung gegeigt hat. Er darf jetzt auch hier mal Iron Man.
Und
die
jetzt
Meinung
ist er der Anti-Iron Man. Da schließt sich der Kreis.
Sehr, sehr, sehr poetisches Casting. Ich bin gespannt, ob Robert Downey Jr. einen Cameo-Auftritt in dieser Serie hat.
Ich möchte keine falschen Erwartungen hier schüren.
Ja, nee, ich glaube, da müssen wir bis Dr. Doom.
Nein, warten. Dr. Doom kommt nicht in dieser Serie vor.
Aber ich meine, vielleicht kommt ja Dr. Doom am Ende von Fantastic Four vor.
Vor.
Ich habe auch keine Ahnung. Das war doch mal irgendwann zwischendrin so ein Gerücht, aber.
Schauen wir mal, wir haben noch ein paar Wochen.
Wir haben noch ein paar Wochen, um das herauszufinden. Ich kann es mir aber gar nicht vorstellen, weil dann müssten die Szene ja wirklich erst neulich gedreht haben. Wobei.
Die haben ja bis kurz gedreht gefühlt.
Ja,
ne?
Stimmt. Und bei Thunderbolts gab es ja auch schon diese Post-Credit-Szene, die sie kurz vor knapp gedreht haben. Naja.
Auf jeden Fall. Ironheart,
Eine Empfehlung.
Eine Empfehlung. Ja. Vor allem geht halt so in diese Richtung der Young Adult Marvel Serien mit Miss Marvel oder Cloak and Dagger, falls sich irgendjemand erinnert. Ja. Oder Runaways, auch eine coole Young Adult Serie von Marvel.
Und es gab doch Anfang des Jahres, also ist jetzt nicht ganz Live-Action, aber diese animierte Friendly Neighborhood Spider-Man.
Die war auch toll.
Serie, ich finde, das ist auch, hat auch so einen selbstbewussten Tonfall irgendwie, den man.
Die auch im Vorfeld immer sehr harsch im Internet kritisiert wurde. Die sieht hässlich aus und die, aber die war auch eine totale Überraschung, die Serie. Ja.
Also ich traue mich echt nicht zu sagen, aber ich befürchte, Daredevil ist dieses Jahr bisher die schlechteste Marvel-Serie.
Es kommt Gott. Auch noch hier Wonder Man im Dezember.
Oh, stimmt, mit Yahya Abdul-Mateen.
Genau.
Das wird toll.
Ich finde es halt ein bisschen schade und traurig, halt wie die Serie schon so viel Hate im Vorfeld abbekommen hat. Und das hat sie definitiv nicht verdient. Also sie ist wesentlich besser als das.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir an dieser Stelle sagen können. Lasst euch davon nicht einschüchtern. Was
geht mit offenem Herzen in die Serie rein.
Das ist, lasst euch überrumpeln wie ich. Ich bin völlig baff.
Bester Moment, den will ich noch kurz erwähnen, ist in einer späteren Folge. Ich glaube, den sieht man im Trailer auch. Da ist sie in ihrem Iron-Anzug und dann fährt ein LKW auf sie zu und will sie überrollen. Und dann smasht sie so vorne auf die Motorhaube und in Zeitlupe fliegt dieser LKW über sie rüber. Und dann siehst du in Zeitlupe, wie sie dem Fahrer gerade in ihrem Iron-Anzug den Mittelfinger rausstreckt. Dachte ich, das ist der Vibe dieser Serie.
Ja, doch, das ist gut.
Genau. Dabei belassen wir es. Daumen hoch.
Ich gebe vorsichtig einen Daumen hoch.
Besser als Secret Invasion.
Das auf alle Fälle. Also ja, schaut es euch einfach an. Also es ist definitiv nicht die beste Serie der Welt oder so. Nein. Der Eindruck soll jetzt nicht entstehen, aber ich hatte sehr viel Spaß mit dem.
Ist keine Top 5 von MCU-Serien? Aber du hast ja auch Daredevil nicht gemacht.
Ich habe Daredevil noch nicht zu Ende geschaut. Das ist eigentlich das größte Drama von allen.
Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ja. Gut, dann haben wir euch hiermit Ironheart ans Herz gelegt. Lasst euer Ironheart erwärmen von Ironheart. Genau, bei Disney Plus.
Yes.
Und damit sage ich, habt ein schönes Wochenende und streamt was Schönes.